Gute Freundschaften, warum sie wichtig sind und wie wir sie bekommen. Ich habe den Eindruck, egal mit wem ich über das Thema Freundschaft rede, das lässt keinen kalt. Das geht irgendwie jeden an. Jeder hat dabei Gedanken, hat Emotionen und das auch nicht seit gestern. Schiller ist schon eine ganze Weile tot. Freundschaften beschäftigen uns. Jeder hat etwas erlebt. Manche haben Schönes erlebt, manche haben Schwieriges erlebt. Es entstehen Emotionen und wie unsere Predigtreihe, das löst irgendwie Resonanz aus. Das bewegt uns. Welche Gedanken hast du, wenn du an Freundschaft denkst? Ich zähle mal ein paar auf und guck mal, ob du dich irgendwo wiederfindest. Löst der Gedanke an deine Freunde Zufriedenheit und Dankbarkeit aus? Vielleicht so ein wohliges, gutes Gefühl? Oder erinnerst du dich direkt an schöne Momente mit deinen Freunden? Vielleicht erinnerst du dich auch an sehr schwierige Momente, in denen dir gute Freunde beistanden. Vielleicht denkst du an anstrengende Freundschaften. Vielleicht hast du auch beinahe sofort ein schlechtes Gewissen und dir fallen Menschen ein, die dir wichtig sind und mit denen du dich lange nicht mehr getroffen hast. Das denke ich zum Beispiel sehr schnell. Vielleicht wirst du traurig, weil es Freundschaften gibt, die kaputt gegangen sind oder sich langsam in Luft aufgelöst haben. Vielleicht bist du auch enttäuscht von einigen Freunden. Vielleicht bist du sogar wütend. Oder vielleicht vermisst du echte, tiefgehende Freundschaften. Freundschaften sind auch hier bei uns in der Gemeinde ein echtes Thema. Ich habe den Eindruck, wenn ich mit Menschen rede oder auch so die Dinge, die an uns als Älteste rangetragen werden, da ist bei manchen Menschen Freundschaft ein großes Thema. Viele vermissen tiefe Beziehungen. Und auch in der Gesellschaft ist das ein Thema. Wir kennen zwar genug Menschen, haben genug Bekannte, vielleicht Kollegen, aber trotzdem sind viele Menschen einsam. In Großbritannien gibt es seit 2018, muss man bedenken, vor Corona, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, eine Ministerin für Einsamkeit. Schon vor Corona wurde in Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit gegründet und es wurden 11,5 Millionen Pfund als Fonds bereitgestellt, um viele Projekte zu unterstützen. Und diese Ministerin sagt in einem Interview, dass sie dafür international nur positive Rückmeldungen bekommt. Und das, obwohl eigentlich immer sofort bei jemand, wenn es um eine große Menge Geld geht, schreit immer jemand, was macht ihr mit den Steuergeldern? Hierbei scheinbar nicht. Einsamkeit, das Gegenteil von guten Freundschaften, scheint ein echtes Thema zu sein. Alle möglichen Städte und Kommunen auch in Deutschland entwickeln Strategien gegen Einsamkeit. Also selbst in der Politik ist das Thema total angekommen. Und ich kann das gut verstehen und ich bin davon überzeugt, dass auch Gott das gut verstehen kann. Und um euch das einmal deutlich zu machen, fange ich mal am Anfang der Bibel an und lese euch aus 1. Mose 2 etwas vor. 1. Mose 2. Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen: Von jedem Baum im Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. So mancher Christ hat schon behauptet, Gott und ich, mehr braucht es nicht. Das ist totaler Quatsch. Gott schafft am Anfang den ersten Menschen, Adam, als Gegenüber für sich selbst. Also Gott und Adam, richtig gute Männerfreundschaft meinetwegen, tolle Location, gutes Klima, eigentlich braucht es doch nicht mehr. Und Gott schaut sich das an und dann sagt er, nee, das reicht nicht, das ist nicht gut so. Dieser Mensch, den ich da gemacht habe, der braucht ein menschliches Gegenüber. Und obwohl Gott mit Adam in Beziehung stand, also da schon eine Art Freundschaft vorhanden war, sagt Gott, es ist nicht gut, dass dieser Mensch allein ist. Er braucht ein Gegenüber, das ihm entspricht, das zu ihm passt. Und ja, die beiden waren ein Paar. Und ja, sie haben sich vermutlich auch vermehrt oder wir sehen, dass sie Kinder bekommen haben, also werden sie das wohl gemacht haben. Aber das ist trotzdem gar nicht der Grund für den zweiten Menschen, der hier genannt wird. Sondern damit der Mensch nicht mehr allein ist. Das merkt man übrigens auch, dass in den Formulierungen das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Es geht darum, dass ein zweiter Mensch dazukommt. Die ersten Menschen, die in der Bibel erwähnt werden, werden in eine Zweisamkeit gestellt. Beziehungsweise mit Gott dann sogar Dreisamkeit. Und wenn ich hier fragen würde, wer von euch hat sich schon mal einsam gefühlt? Wer hat sich schon mal allein und unverstanden gefühlt? Dann würden vermutlich alle, wenn sie ehrlich sind, die Hand heben. Und wenn ich dann fragen würde, ob sich das gut anfühlt, würde vermutlich keiner mehr Ja sagen. Wir merken so ganz intuitiv, dass wir nicht dafür gemacht worden sind, fürs dauerhafte Alleinsein. Klar, jeder braucht mal Ruhe, Zeit, um Gedanken zu sortieren, auch mal Zeit, wenn du Christ bist, Zeit mit Gott alleine, ohne dass jemand anderes reinquatscht. Das ist total wichtig. Aber fürs dauerhafte Alleinsein sind wir irgendwie nicht gemacht. Wir merken, jeder Mensch ist von Anfang an auf Verbundenheit angelegt, auf ein Zusammensein. Ich lese euch mal etwas vor aus Samuel Kochs Buch Steh auf, Mensch. Und zwar sagt er, richtig ist, dass niemand allein überleben kann. Und schon gar nicht dann, wenn er schwere Zeiten durchmacht und nach Schicksalsschlägen versucht, wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Menschen zum Leben. So sind wir gemacht. Es ist unsere Natur. Wenn ihr euch selber beobachtet, wenn ihr Bücher lest, wenn ihr Filme oder Serien schaut, dann stellt ihr aber fest, dass was der Mensch braucht, ist nicht Gesellschaft, also einfach umgeben sein von Menschen, sondern wir brauchen eine Gemeinschaft, eine Verbundensein. Wenn du dich zum Beispiel gerade einsam fühlst, dann könntest du ja auf die Idee kommen, dich an einen belebten Platz zu stellen, wie den Julius-Mosen-Platz in Oldenburg. Oder vielleicht gehst du in ein Café, wo viele Menschen um dich herum sitzen und du setzt dich da einfach hin. Du wirst merken, okay, ich habe Gesellschaft, ich bin nicht ganz allein auf dieser Welt, das ist keine Insel, aber deswegen kannst du dich trotzdem noch allein und einsam fühlen. Es kann sogar sein, dass du dich vielleicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin unterhältst und obwohl ihr miteinander redet, kann es sein, dass da keine Verbundenheit ist, kein Vertrauen, keine Beziehung. Und du kannst dich trotzdem einsam und unverstanden fühlen. Wir brauchen nicht Gesellschaft, wir brauchen Gemeinschaft. Ich zitiere nochmal Samuel Koch. Aber das, was wir alle eigentlich zutiefst wollen und brauchen, ist wieder einmal etwas Stärkeres. Kleine Auslassung. Nämlich echte, tiefe Herzensfreundschaften, innige Liebesbeziehungen und eine warmherzige, haltgebende Gemeinschaft. Solche Beziehungen sind nicht zweckgebunden, sondern basieren auf dem zweckfreiesten Wert von allen, Lieben. Ich habe mit ein paar Freunden in der letzten Woche irgendwie über das Thema Freundschaft gesprochen und auch, wo Freundschaften in der Bibel vorkommen. Und irgendwie haben wir festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also in der Bibel lesen wir viel über Gemeinschaft, aber wo kommen denn Freunde, so Best Buddies irgendwie in der Bibel vor? Da fallen dann meistens sehr wenige ein. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Freundschaften als relativ normal ansehen. Die passieren halt. Das haben wir vielleicht als Kinder gelernt in der Schule. Naja, man sitzt halt mit anderen zusammen, verbringt die Pause. Man befreundet sich halt. Das ist irgendwie normal. Das gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, mit dieser Brille lesen wir, oder ich zumindest, auch die Bibel. Dass Dinge, die ich als normal ansehe, die überlese ich gerne mal. Und dann entgehen mir zum Beispiel ganz spannende Stellen. Der Römerbrief endet zum Beispiel mit einem Kapitel, das ich gerne überlese. Kapitel 16, letztes Kapitel Römerbrief, da erwähnt Paulus eine ganze Menge Leute, und zwar namentlich. Obwohl der Brief quasi in die damalige Welt ging und viele ihn gelesen haben, wurden viele Menschen ganz persönlich gegrüßt. Und es gibt da ein paar, die fallen noch ein bisschen heraus. Und es fällt auch auf, dass das ganz unterschiedliche Leute sind. Er grüßt einzelne Frauen, einzelne Männer, manche Paare. Und er nennt zum Beispiel Ampliatus meinen Geliebten im Herrn. Oder er nennt starke Worten die Geliebte, die viel gearbeitet hat für den Herrn. Also Paulus grüßt am Abschluss seines Römerbriefes zwei Männer und eine Frau unter anderem ganz explizit und drückt aus, dass er für sie eine tiefe Liebe empfindet. Man muss wissen, Paulus war überzeugter Single. Er macht sogar Werbung für Single sein. Aber er hat ganz offensichtlich Freunde und Freundinnen, mit denen er sich tief freundschaftlich verbunden wusste. Übrigens auch auf große Distanz. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man solche Freundschaften bekommt. Oder wie solche Freundschaften entstehen können. Wie Freundschaften, die man vielleicht schon hat, so eine Tiefe bekommen. Und ich möchte es einmal an einer etwas ungewöhnlichen Freundschaft der Bibel erläutern. Und zwar an Ruth und Naomi. Die entwickeln eine ziemlich tiefe Freundschaft, aber doch, die über eine ganze Zeit entsteht. Und ich lese euch mal das erste Kapitel vor. Ruth 1. Nicht wundern, dort seht ihr nur das Wichtigste aus dem Kapitel. Da könnt ihr auch verweilen, wenn ihr möchtet. Es war zu der Zeit, als Richter in Israel regierten. Wieder einmal herrschte Hunger im Land. Da verließ ein Mann die Stadt Bethlehem in Juda. Er wollte mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen eine Zeit lang in Moab leben. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Seine beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Großfamilie der Ephraititer, die aus Bethlehem im Land Juda kamen. Sie gingen nach Moab und ließen sich dort nieder. Da starb Naomis Mann Elimelech und sie blieb mit ihren zwei Söhnen zurück. Die beiden heirateten Moabiterinnen. Eine hieß Orpha und die andere Ruth. Ungefähr 10 Jahre lang wohnten sie in Moab. Dann starben auch die beiden Söhne Machlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne Söhne und Mann. Naomi machte sich auf und zog aus Moab weg, zusammen mit ihren Schwiegertöchtern. Sie hatte dort nämlich erfahren, dass der Herr sich um sein Volk kümmerte und ihm Brot gab. So verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatten. Die beiden Schwiegertöchter begleiteten sie auf dem Weg zurück ins Land Juda. Unterwegs sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Kehrt um, geht zu euren Müttern zurück. Der Herr soll euch genauso lieben, wie ihr die Verstorbenen und auch mich geliebt habt. Er soll dafür sorgen, dass ihr ein neues Zuhause findet bei neuen Ehemännern. Naomi küsste die beiden, aber sie weinten laut und baten Naomi: Lass uns mit dir und zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi erwiderte: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ich kann keine Söhne mehr zur Welt bringen, die euch heiraten würden. Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin einfach zu alt für eine neue Ehe. Selbst wenn ich es nicht wäre, wenn ich noch heute Nacht mit einem Mann schlafen und danach Söhne zur Welt bringen würde, wollt ihr wirklich warten, bis sie groß sind? Wollt ihr euch so lange einschließen und mit keinem Mann verheiratet sein? Nein, meine Töchter, mein Schicksal ist zu bitter für euch. Die Hand des Herrn hat mich getroffen. Da weinten die beiden noch lauter. Orpha küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, aber Ruth blieb bei Naomi. Naomi sagte zu Ruth: Schaut, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Mach es wie sie, kehr um. Aber Ruth antwortete: Schick mich nicht fort. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und da will auch ich begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Naomi sah, dass Ruth entschlossen war, mit ihr zu ziehen. Da hörte sie auf, es ihr auszureden. Naomi und Ruth scheinen im Laufe der Zeit eine ziemlich innige Freundschaft entwickelt zu haben. Und zwar eine Freundschaft, die Ruth das sagen lässt, was ich schon auf sämtlichen Hochzeiten gehört habe. Obwohl es hier gar nicht um eine Paarbeziehung geht. Aber Ruth antwortete: Schick mich nicht fort, ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wohin du gehst, dahin gehe auch ich und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und da will auch ich begraben sein. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nichts kann mich von dir trennen, außer dem Tod. Das hier ist ganz offensichtlich viel mehr als eine Bekanntschaft oder eine gute Gesellschaft. Es ist eine tiefe Freundschaft und dazu auch noch, das finde ich ganz spannend, über eine Altersgrenze hinweg. Naomi und Ruth waren noch nicht mal in derselben Lebensphase. Naomi sagt von sich selbst eigentlich, dass sie eher so Richtung gebrechliche Rentnerin geht. Und Ruth war einmal verheiratet, hat noch keine Kinder bekommen. Damals wurde man relativ früh verheiratet, sodass sie vermutlich Anfang bis Mitte 20 war. Also eigentlich im besten Lebensalter, um sich die Welt zu erschließen. Ihr stand alles offen. Und diese Freundschaft, die scheint derart innig zu sein, dass das, was Ruth dort sagt, ganz offensichtlich zur Hochzeit taugt. Ruth und Naomi treffen erstmal aus einem ganz anderen Grund aufeinander, als dem Wunsch nach Freundschaft, nämlich als Schwiegertochter und Schwiegermutter. Und diese Verbindung, die muss ja noch lange nicht freundschaftlich sein, sonst würde es nicht so viele Schwiegermutterwitze geben, denke ich. Aber irgendwie entsteht da was über die Zeit. Es gibt andere Freundschaften in der Bibel. Eine, die mir und Sönke zum Beispiel in unserem Gespräch eingefallen ist, ist David und Jonathan. Paradebeispiel für Männerfreundschaften wird irgendwie häufig benutzt. Und auch dort beginnt die Freundschaft dadurch, dass David sich in einen Krieg einmischt und später der Hofmusiker von Jonathans Vater Saul wird. Aber eigentlich steht die Freundschaft unter schlechten Voraussetzungen, weil David der neue König werden soll und Jonathan eigentlich somit entmachtet. Aber es entwickelt sich eine Freundschaft. Oft entstehen Freundschaften, indem man irgendwo gemeinsam unterwegs ist. Indem man etwas zusammen macht, wo man sich begegnet, wo man sich ein bisschen kennenlernt. Und man muss sich gar nicht zwangsläufig auf Anhieb sympathisch finden. Ruth und Naomi haben eine jahrelange Familiengeschichte hinter sich. Beschwerliche Reisen. Und irgendwie werden sie zueinander gefunden haben im Laufe der Zeit. David und Jonathan waren gemeinsam als Soldaten im Krieg. Ich glaube, oft finden wir Freundschaften an den Orten, an denen wir eh schon unterwegs sind. Und deswegen lohnt es sich total, die Augen offen zu halten. Auf der Arbeit, in den Teams, in denen ihr arbeitet, vielleicht in meiner Nachbarschaft, vielleicht in dem Sportverein, in dem ihr seid und auch hier in der Gemeinde. Vielleicht in einer Kleingruppe oder in einer Dienstgruppe, vielleicht beim Kaffee Vielfalt, dort, wo ihr auf Menschen trefft. Ausschau zu halten nach Menschen, die sich für tiefe Freundschaften eignen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Freundschaft keine Altersgrenze braucht. Dass man tatsächlich unabhängig vom Alter miteinander befreundet sein kann. Ich weiß, mit euren 30 Jahre älteren Freunden könnt ihr vermutlich nicht gemeinsam Fußball spielen gehen. Und mit euren 30 Jahre, Gerd sagt schon, und mit euren 30 Jahre jüngeren Freunden könnt ihr vielleicht nicht unter der Woche vormittags frühstücken. Aber man kann trotzdem befreundet sein. Davon bin ich überzeugt. Natürlich kann man so eine Freundschaft nicht einfach machen. Das nimmt man sich nicht einfach vor und dann passiert es. Aber man kann doch ganz wesentlich zu ihrer Entstehung beitragen. Manchmal treffen Menschen aufeinander und dann passiert etwas, wenn sie sich kennenlernen. C.S. Lewis schreibt, Freundschaft entsteht aus bloßer Kameradschaft, wenn zwei oder mehr Kameraden entdecken, dass sie eine Einsicht, ein Interesse oder auch ein Geschmack teilen, der anderen nichts bedeutet. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte jeder, er sei allein mit diesem Schatz oder vielleicht auch mit dieser Last. Typisch für eine beginnende Freundschaft wäre etwa der Satz, was, auch du? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Gute Freundschaft beginnt oft, indem man feststellt, dass das Herz an einer bestimmten Stelle ähnlich schlägt, dass man für die gleichen Dinge das Gleiche empfindet, dass da so eine Synchronität oder, passend zu unserer Predigtreihe, Resonanz entsteht. Und manchmal weiß man am Anfang noch nicht so richtig, warum das eigentlich so ist. Vielleicht mag man sich irgendwie. Und ich glaube, das passiert, wenn wir das umsetzen, was wir in der Bibel an guten Ratschlägen finden. Und da finde ich zum Beispiel in Epheser 4, 25, da sagt Paulus in seinem Brief an die Epheser, deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. So oder so ähnlich sagt Paulus das noch an vielen anderen Stellen. Also ist es ihm wichtig, dass wir die Wahrheit reden, dass wir ehrlich sind, dass wir uns nicht verstellen, dass wir nicht vorgeben, jemand anderes zu sein. Ruth und Naomi sind ehrlich zueinander. Wenn man das ganze Buch Ruth liest, stellt man fest, die werten irgendwie den Tag miteinander aus. Ruth erzählt, was sie erlebt hat, welche Personen sie getroffen hat und öffnet sich Naomi. Sie wendet sich ihr vertrauensvoll zu. Sie lässt Naomi in ihr Herz schauen. Dabei macht sie sich natürlich verletzlich. Dafür braucht es Vertrauen. Vertrauen ist eigentlich der Grundpfeiler für jede gute Freundschaft. Ehrlichkeit, Offenheit und eben auch das Vertrauen, dass der andere gute Absichten mit uns hat. Man muss dem anderen so ein Stück weit unterstellen, dass er es vermutlich gut mit einem meint. Einen Vertrauensvorschuss geben. Und tiefes Vertrauen entsteht langsam. Aber ich glaube, wenn ihr das möchtet, dann funktioniert das nur, wenn ihr anfangt, ehrlich zu sein. Nicht zu verstellen. Und dann passiert vielleicht genau das, was C.S. Lewis schreibt. Auf einmal stellt man fest, hey, da geht es einem anderen genauso wie mir. Ich glaube, so eine Freundschaft entsteht sehr unwahrscheinlich dadurch, dass wir darauf warten, dass andere das machen. Dass andere sich uns ehrlich zuwenden und uns vertrauensvoll Fragen stellen. Sowas entsteht, wenn wir selber die Bereitschaft an den Tag legen. Und ich glaube, man kann neben dem Ehrlichsein auch potenziellen Freunden Fragen stellen, die genau auf diese Ebene abzielen. Man kann nach den Träumen und Wünschen und nach Zweifeln fragen, nach dem, was andere Menschen tatsächlich beschäftigt, was sie ausmacht, wofür ihr Herz vielleicht brennt oder was ihnen zu schaffen macht. Thomas Harry sagt in seinem Buch Echt und Stark, das ist der Nährboden, auf dem Freundschaften entstehen. Wir beginnen miteinander zu teilen, was uns zutiefst ausmacht und unsere Herzen bewegt. Vielleicht habt ihr schon diesen Status an Freundschaften. Vielleicht habt ihr Freunde, wo ihr merkt, okay, ich kann ehrlich sein und mir wird zugehört. Ich werde angenommen, ich darf so sein, wie ich bin. Das ist nicht abstoßend. Ich frage mich, kann man noch ein Stück weitergehen? Kann man Freundschaften noch ein bisschen krisenfester machen? Und ich finde da in der Bibel eine Menge zu. Es gibt etwas, was Beziehungen noch tiefer werden lässt. Und das kann man ganz kurz sagen, indem man den Begriff Liebe verwendet. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz so greifbar, deswegen versuche ich das mal für Freundschaften zu übersetzen. Paulus nennt seine Freunde, auch wenn das für uns ein bisschen befremdlich klingt, Geliebte. Und auch Ruth geht über ein Zuhören und Annehmen hinaus, über ihre Verpflichtung hinaus, sondern das, was sie da formuliert, klingt ganz schön krass. Es klingt nach Liebe, nach einer selbstlosen, bedingungslosen Liebe. Eine Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Und wenn man wissen will, wie man wirklich liebt, dann kommt man in der Bibel natürlich nicht an Jesus vorbei, der von sich selbst sagt, dass er Liebe ist. Und Jesus verbindet das Befreundetsein und das Lieben, das ganzheitliche Lieben total miteinander. Und ich lese euch mal aus Johannes 15 zwei Verse vor. Johannes 15, ganz wichtiges Kapitel, wenn es um Freundschaft und Liebe geht, sollte man einmal mal für sich durchmeditieren. Ich lese euch mal Vers 9 und Vers 15 vor. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ich ergänze nochmal mit Römer 15, Vers 7. Dort schreibt Paulus, daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Wie hat Christus uns angenommen? In Römer 5 steht, dass Jesus uns angenommen hat, als wir noch Feinde oder Sünder waren, also als da noch nichts an Beziehung war. Jesus prägt eine Liebe, die bedingungslos ist. Eine bedingungslose Annahme von dem anderen. Sehen, wahrnehmen, wertschätzen. Einen liebevollen Blick auf die Lebensgeschichte und die Umstände des anderen. Allein über das Liebesverständnis von Jesus könnte man wahrscheinlich viele Stunden predigen und hat immer den Eindruck, ach, so ganz hat man es immer noch nicht in Worte gefasst und verstanden. Der Kirchenvater Augustinus von Hippo hat das auch versucht vor vielen Jahren und ich finde, da beginne ich das noch ein bisschen mehr zu verstehen, denn er sagt, lieben bedeutet sich bewusst zu machen, dass der andere ein Geschöpf Gottes ist. Also so eine grundlegende Haltung dem anderen Menschen gegenüber, die über allem steht, von Anerkennung und Wertschätzung. Den anderen nicht verändern wollen, sondern sehen, verstehen, eben lieben, so wie er ist. Diese Art des Liebens, zuhören, verstehen, annehmen, wirklich sehen, finde ich ganz schön. In der Bibel ist auch das Wort für Sex haben, erkennen. Ist ja auch nichts anderes als sehen, wahrnehmen. Das ist ein Thema, was sich durch die Bibel zieht. Diese Liebe schenkt Freiheit und Verbundenheit. Ruth und Naomi waren befreundet, aber Ruth hat Naomi nicht benutzt, um das Leben besser zu meistern. Das hätte sie anders machen können, sondern sie hat sie geliebt. David hat Jonathan nicht benutzt, weil er ihn irgendwie brauchte. Er hätte sich leichtere Freunde, glaube ich, aussuchen können. Er hat ihn geliebt. Und auch Jesus hat seine Freunde, wie er seine Jünger nennt, nicht benutzt, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Das waren nicht seine Sklaven, die ein Weltreich mit ihm aufgebaut haben, sondern er hat sie geliebt. Und während sie sich geliebt haben, sind großartige Geschichten entstanden. Und ich glaube, wenn man sich so liebt, so annimmt, dann ist etwas ganz Besonderes möglich. Und das lese ich im Jakobusbrief. In Jakobus 5,16 steht: Bekennt einander eure Verfehlungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich finde, das ist ganz großes Kino. Zu meinen Schwächen und Fehlern stehen bei meinen Freunden, aber auch zu meinem Versagen, zu dem, was ich falsch gemacht habe, wofür ich mich eigentlich schäme, was ich eigentlich gar nicht aussprechen möchte, weil ich möchte, dass das bei mir bleibt. Und dann jemand anderes für mich beten zu lassen. Eigentlich ist das Teil einer guten Therapie, bis auf das Beten, das lassen die meisten Therapeuten weg, aber wirklich zu dem stehen, was da schiefgelaufen ist, endlich aussprechen und so weit wie möglich bereinigen. Ich komme nochmal zu Johannes 15 zurück, Vers 12 und 13. Das ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Wenn wir selbst geliebt werden, also von Jesus, wenn wir uns das bewusst machen, wie sehr Jesus uns tatsächlich liebt, dann ist es etwas einfacher zu lieben. Jesus ist auf die Erde gekommen, ist gestorben für unsere Sünden und bietet uns Rettung an. Und wenn ich mir das bewusst mache, wie sehr Jesus mich liebt, fällt es mir etwas leichter, Menschen zu lieben. Und wenn ich meine Freunde dann aus dieser Kraft heraus liebe, dann sind die nicht mehr dafür da, irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen. Dann müssen die keine Funktionen erfüllen, sondern dann kann ich sie lieben, wie sie sind. Und ich glaube, dass Lieben nicht bedeutet, sich ausnutzen zu lassen. Wenn ich Johannes 15 lese zum Beispiel, wird mir deutlich, das geht um Gegenseitigkeit. Und ich habe mit jemandem gesprochen aus der Gemeinde, was ihr beim Thema Freundschaft wichtig ist. Und sie sagte, ach, mir ist wichtig, dass Freundschaft Gegenseitigkeit ist, dass das Gleichberechtigung ist, dass das ein Miteinander ist, dass nicht der eine irgendwie was schreibt oder was fragt und dann modernes Wort geghostet wird, also keine Reaktion bekommt, dass da keine Resonanz passiert. Wenn aus Lieben eine Freundschaft wird, dann wird daraus immer wechselseitiges Lieben. Und deswegen ist es auch gut, zwischendurch mal zu checken, seine Freundschaft, ob sie noch auf Wertschätzung und Gegenseitigkeit ruht. Und wenn das nicht so ist, dann lohnt es sich manchmal einen Schritt zurück, also einen Schritt zur Ehrlichkeit und sich selber zu fragen, was bedeutet mir diese Freundschaft oder was kostet mich diese Freundschaft? Oder auch ehrlich zu den anderen sein und zu sagen, was bedeutet dir diese Freundschaft? Ich habe die Woche mit Sönke telefoniert, habe ich schon gesagt, und Sönke hat einen richtig guten Satz gesagt, der unfassbar treffend ist. Er hat gesagt, Freundschaft ist ein Bund, kein Vertrag. Deswegen rede ich auch über Verbundenheit, da steht gerade das Wort Bund drin. Wenn wir einen Vertrag miteinander haben, dann geht es darum, die Vertragsbedingungen zu erfüllen. Also wir haben eine Abmachung, du leistest das und das und ich leiste im Gegenzug das und das. Beim Arbeitsvertrag zum Beispiel Geld gegen Zeit und Performance. Und wenn einer von beiden Parteien seine Leistung nicht mehr erfüllt, dann sind auch irgendwann die Vertragsbedingungen nicht mehr erfüllt und dann ist der Vertrag auch irgendwann hinfällig und man kann ihn auflösen. Beim Bund ist es anders. Ein Bund ist eigentlich viel labiler. Er beruht auf einem Vertrauen und Versprechen, auf einem Annehmen, dass man die gleichen Ziele verfolgt und dass man zueinander hält. Ein Bund ist viel vager und ersetzt eine tiefe Beziehung, eine tiefe Verbindung, eine Verbundenheit voraus. Wenn es klappen soll, muss man sich irgendwie kennen und vielleicht auch ein bisschen mögen. Ein Bund bedeutet, und jetzt zitiere ich nochmal Sönke, ich habe es gesagt, ich schaffe es dich zu zitieren, ich bin auch für dich da, wenn du nicht performst. Ich bin auch für dich da, wenn du nicht performst. Und da haben wir es wieder, Freundschaft lebt von Verbundenheit und von Freiheit. Ich bin so verbunden mit dir, dass ich da bin, auch wenn du mir gerade das Leben schwer machst. Aber ich gebe dir auch so viel Freiheit, dass du Dinge tun darfst, die ich eigentlich blöd finde. Bei Naomi und Ruth sieht man das. die Verbindung, der Vertrag, der Heiratsvertrag quasi wurde aufgelöst. Ruth hätte alle Freiheiten gehabt, was anderes zu tun. Und dann kam etwas Neues, ein freundschaftlicher Bund, ein Versprechen, beieinander zu bleiben, und zwar ganz freiwillig. Ich glaube, so eine Freundschaft kostet immer etwas. Das wird jeder wissen, der mal mit einem Freund oder einer Freundin durch eine Krise gegangen ist. Aber es ist immer freiwillig. Und was das kostet, beschreibt Paulus ganz gut im Galaterbrief. Da steht, Galater 6, Vers 2, helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Einander die Lasten tragen, aber eben freiwillig, soweit das mir möglich ist. Und es kann auch sein, dass man die Lasten in einer Freundschaft nicht tragen kann. Und wenn man dies erkennt, hat man eigentlich ziemlich viel gewonnen, weil dann kann man aufhören, es voneinander zu erwarten. Wenn ich meine Freunde nämlich liebe, dann kann ich die Grenzen von ihnen akzeptieren und auch meine eigenen. Und jetzt kommt etwas, was in Sachen Freundschaft so quasi High-End ist, das i-Tüpfelchen, mein letzter Punkt. Und zwar steht im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 11, ich lese aus zwei Übersetzungen vor, darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. In der Elberfelder steht, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch schon tut. Beides ist hier richtig, sowohl ermahnen, trösten als auch ermuntern, weil es das Wort, das benutzt wird, bedeutet, hat all diese Bedeutungen. Paulus macht als Mut, in das Leben von anderen hineinzusprechen, also etwas zu bestärken oder zu widersprechen, eine liebevolle Bewertung vorzunehmen, wenn das eben dran ist. Freunde wagen es, uns auf unsere Fehler hinzuweisen. In Sprüche 27 steht, ein Freund bleibt ein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Freunde sind lieber ehrlich zu uns und weisen uns auf unsere unschönen Dinge hin, statt es mit einem Lächeln irgendwie wegzutun. Und wir brauchen Menschen, die genau das tun. Nun haben glücklicherweise die meisten Menschen gelernt, nicht anderen ungefragt ihre Meinung überzubügeln. Und das finde ich auch ziemlich gut. Wir brauchen es aber leider trotzdem, um uns charakterlich weiterzuentwickeln. Salomo redet davon, dass ein Stahl den anderen schärft. Es kommt zu Reibungsverlusten, es wird warm, aber es wird auch schöner und manches funktioniert auch besser. Ich habe schon viel Reibung erlebt mit Freunden und Freundinnen, Mitbewohnern, Mitbewohnerinnen, mit meiner Frau. Und ich habe Dinge gelernt, hinter die ich nicht zurück möchte. Auch wenn ich mich an manche Dinge vielleicht erinnere und sie waren gar nicht so schön in dem, wie es passiert ist, aber ich will das, was ich erlebt habe, das, was ich gelernt habe, will ich nicht mehr missen. Und weil Menschen das ja selten tun und weil wir das aber brauchen, möchte ich euch einen Vorschlag machen, nämlich, dass wir Menschen das ganz bewusst erlauben. Dass wir zu Menschen gehen, denen wir vertrauen und ihnen sagen, kannst du ehrlich zu mir sein? Kannst du mir sagen, wenn du siehst, dass ich davor bin, eine dumme Entscheidung zu treffen? Oder kannst du mir sagen, wo du vielleicht eine Charakterschwäche siehst? Vielleicht etwas, was Gott noch verändern sollte? Ich war gestern im Kennedy-Viertel Fußballspielen mit Steve und ich mache da eigentlich immer wieder die Erfahrung, dass ich Kinder habe, die sind so halb so groß wie ich und die spielen aber viel besser Fußball als ich. Aber die haben Respekt vor mir. Und dann komme ich mit dem Ball an und ich habe den Eindruck, die lassen mich vorbei. Also die laufen irgendwie mit, aber irgendwie greifen die mich nicht so richtig an. Und wenn die mit dem Ball auf mich zugedribbelt kommen, passiert das Gleiche. Und immer wenn ich dann zu denen hingehe und sage, hey, du spielst viel besser Fußball als ich, du kannst viel besser dribbeln, du kannst wahrscheinlich sogar schneller laufen, nimm mir doch mal den Ball ab, sei mutig, dann machen die das auf einmal. Und dann strahlen die, weil die feststellen, dass sie wirklich besser Fußball spielen können als ich. Aber die brauchen diese Erlaubnis, weil sie Respekt vor mir haben. Und ich glaube, so gehen wir manchmal auch mit Freunden um. Und wir brauchen diese Erlaubnis. Wir müssen einander sagen, hey, kannst du bitte in mein Leben sprechen? Sei bitte ehrlich. Sag mir, was du denkst. Sag mir, was du siehst. Ich glaube daran, dass Freundschaften sich entwickeln können. Und dass sie sich eigentlich immer entwickeln. Manchmal vielleicht in eine Richtung, die uns nicht gefällt. Ich glaube aber auch daran, dass Freundschaften neu entstehen können oder dass Freundschaften, die wir schon haben, zu einer neuen Tiefe finden können. Freundschaft bedeutet übrigens nicht, dass man sich täglich sieht. Es gibt Freunde, die treffen sich 3 bis 6 Mal im Jahr. Und es gibt Freunde, die wohnen zusammen. Und ich glaube, beides ist gut und richtig. Es kommt auf die Qualität an, nicht auf die Quantität. Und ich komme zum Ende und ich möchte euch sagen, ich wünsche mir, dass ihr alle in euren Freundschaften Verbundenheit erlebt und Freiheit. Und dass ihr euch alle bewusst werdet, dass ihr dem nicht hilflos gegenübersteht, dass ihr dem ausgeliefert seid und guckt, was passiert und hoffentlich entsteht eine Freundschaft, sondern dass ihr Einfluss darauf habt, dass ihr darauf dazu beitragen könnt. Und wir wollen gleich in eine gemeinsame Gebetszeit gehen und auch vielleicht die Predigt nochmal für uns so reflektieren. Und je nachdem, wo ihr steht, ist vielleicht ein anderes Gebet, ein anderer Gedanke gerade für euch dran. Seid mal ehrlich zu euch selbst und wenn ihr es könnt, redet mit Gott darüber. Wenn du merkst, du brauchst da jemanden dafür, dann geh vielleicht nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam und lass für dich beten. Vielleicht kannst du sagen, Gott, ich bitte dich, zeig mir, mit welchen Menschen eine tiefe Freundschaft möglich ist. Oder vielleicht sagst du eher, hilf mir, offen und ehrlich zu sein, zu dem zu stehen, was mich ausmacht. Gib mir Augen der Liebe und Wertschätzung für meine Freunde und alles, was sie ausmacht. Oder vielleicht sagst du Gott, gib mir den Mut, anderen bewusst zu erlauben, in mein Leben hineinzusprechen. Vielleicht bist du auch so mutig und sagst, benutze meine Freundschaften, um meinen Charakter zu verändern. Oder du denkst an andere Menschen und bittest für sie, bitte hilf Menschen aus ihrer Einsamkeit und zeig mir, ob ich dazu etwas beitragen kann. Und bitte lass Menschen in dieser Gemeinde tiefe Freundschaften entwickeln.